Schönen guten Tag, liebe Geschwister. Wir sind noch im digitalen Modus. Das heißt, bis sich da was groß ändert, machen wir weiterhin die Predigten im Internet. Wir sind mitten im Kapitel 15 vom Markus-Evangelium. Ich möchte am Anfang ein Gebet mit euch sprechen. Himmlischer Vater, wir sind nicht zusammen, aber doch zusammen. Ein Leib, aber auch wenn wir uns nicht alle zusammen treffen können, Herr, lass uns bitte offen sein für dein Wort, für deine Botschaft zu uns heute. Sprich zu uns, Herr, durch dein Wort. Amen. Letzte Woche ging es um die erste Hälfte von Markus 15, um die Verurteilung von Jesus. Wir haben gesehen, wie ein Schuldloser zur Hinrichtung freigegeben wird. Und vor allem schauten wir, wie die Menschen dort auf Jesus reagiert haben und wie Jesus auf die Menschen reagiert hat. Da gab es einiges, was wir lernen konnten. Nun gehen wir weiter. Wir lesen die zweite Hälfte von Kapitel 15, wo Jesus hingerichtet wird. Das ist keine leichte Geschichte. Habt ihr über die, wo alles Gutes passiert, aber hier ist es ganz im Gegenteil, es ist anders. Wir erleben die ganze Brutalität der verlorenen Menschheit. Wir erleben auch einen König, einen Herr, der bereit ist, alles mit sich machen zu lassen, alles auf sich zu nehmen, weil er Gottes Weg gehen wollte, weil er Gottes Willen tun wollte. Und das kam uns zugute und kommt uns zugute. Da diese Geschichte für mich als Einheit zu sehen ist, möchte ich, wie letzte Woche, die Hinrichtung als Einheit vorlesen. Ich beginne ab Vers 20. Nachdem sie ihren Spott mit ihm getrieben hatten, zogen sie ihm das purpurfarbene Gewand aus und legten ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie ihn zur Stadt hinaus, um ihn zu kreuzigen. Unterwegs begegnete ihnen ein Mann, der gerade vom Feld kam. Ein gewisser Simon aus Kyrene, der Vater von Alexander und Rufus. Den zwangen die Soldaten, Jesus das Kreuz zu tragen. So brachten sie Jesus bis zu der Stelle, die Golgatha heißt. Golgatha bedeutet Schädelstätte. Dort wollte man ihm Wein zu trinken geben, der mit Myrrhe vermischt war, doch er nahm ihn nicht. Dann kreuzigten die Soldaten Jesus. Seine Kleider verteilten sie unter sich, sie losten aus, was jeder bekommen sollte. Es war 9 Uhr morgens, als man ihn kreuzigte. Eine am Kreuz angebrachte Aufschrift gab den Grund für seine Verurteilung an. Sie lautete: Der König der Juden. Zusammen mit Jesus kreuzigte man 2 Verbrecher, einen rechts und einen links von ihm. Die Leute, die vorübergingen, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch: Ha, du wolltest doch den Tempel niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz. Ebenso machten sich die führenden Priester und die Schriftgelehrten über ihn lustig. Anderen hat er gerettet, aber sich selbst kann er nicht retten, sagten sie spöttisch einer zum anderen. Der Messias will er sein, der König von Israel. Soll er doch jetzt vom Kreuz herabsteigen? Wenn wir das sehen, dann werden wir an ihn glauben. Auch die Männer, die mit ihm gekreuzigt waren, beschimpften ihn. Um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags dauerte. Um 3 Uhr schrie Jesus laut: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Das bedeutet: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der Umstehenden sagten, als sie das hörten: Seht doch, er ruft Elia. Einer holte schnell einen Schwamm, tauchte ihn in Weinessig, steckte ihn auf einen Stab und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Wartet, rief er, wir wollen sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzuholen. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus, dann starb er. Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei, als der Hauptmann, der beim Kreuz stand, Jesus so sterben sah, sagte er, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Es waren auch Frauen da, die von weitem zuschauten. Unter ihnen befand sich Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus, dem Jüngeren, und von Joses, sowie Salome. Frauen, die Jesus schon gefolgt waren und ihm gedient hatten, als er noch in Galiläa war. Auch viele andere Frauen waren da, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgezogen waren. Es sieht so aus, wenn man ihn sieht, wie er unterwegs ist, dass Jesus durch all das Leiden, was ihm schon vorher angetan wurde, vor allem das Auspeitschen, also nicht mehr die Kraft hatte, um sein Kreuz zu tragen. So wird zufällig jemand aus dem Zuschauern dazu gezwungen. Simon von Kyrene oder Zyrene, Nordafrika. Wir kennen diesen Simon nicht, man hört sonst nicht von ihm, aber Markus kannte ihn offensichtlich schon. Und man fragt sich auch, ob diese Begegnung mit Jesus in seiner bittersten Stunde, wie stark diesen Simon prägte. Das wissen wir nicht. Aber auffällig ist, dass Markus seine Söhne kannte und es könnte dafür sprechen, dass er sogar selbst Jünger Jesu geworden war, denn wie Markus sie hier erwähnte, da können wir davon ausgehen, dass diese Söhne, Alexander und Rufus, dass sie seinen Lesern bekannt waren. Am Ende vom Römerbrief sogar in Kapitel 16, da grüßt Paulus einen Rufus. Manche vermuten, dass das der gleiche ist. Können wir nicht sicher sein. Möglich ist es. Als ich diese Stelle in dieser Woche gelesen habe, kam mir immer wieder ein Psalm von David in den Kopf. Der Psalm, aus dem Jesus am Kreuz zitierte, Psalm 22. Als ich nochmal diesen Psalm gelesen habe, fiel mir wieder auf, wie viele Parallele es gibt zwischen den beiden. Zwischen dem, was im Psalm steht und was Jesus selbst durchmachte am Kreuz. In den ersten 21 Versen von Psalm 22 schilderte David eine Lage, die sehr extrem war. Wir wissen von keiner Situation im Leben Davids, die dem entsprechen würde oder entsprochen hätte, was er in diesem Psalm schilderte. Es werden viele Vermutungen dafür in den Raum gestellt, aber das wissen wir nicht. Es kann sein, dass er was passiert ist, was gar nicht aufgeschrieben ist in der Bibel. Meiner Meinung nach ist einfach, dass David eine schwierige Zeit gerade durchgemacht hatte und das war für ihn Anlass für diese Worte. Er hatte das Gefühl, von Gott verlassen zu sein, wie es gleich am Anfang des Psalms steht. Aber durch den Heiligen Geist, meine ich, kamen da Worte heraus, über die vielleicht er selbst staunte, denn das waren prophetische Worte. Schon in der Zeit nach David haben die Juden geahnt, dass diese Worte mehr sind als das, was David mal erlebte. Aber worauf sollen sie hinweisen? Worauf bezogen sie sich? Das wussten sie nicht. Und das war jahrhundertelang ein Rätsel. Auch wenn diese Worte im Psalm 22 an Trost spendeten, vor allem für die, die schwere Zeiten durchmachten. Denn sie drückten schon sehr stark die Gefühle des Leidens aus. Und auch am Ende, in dem letzten Drittel des Psalms, die ausgesprochene Freude, ein Loblied der Rettung. Wenn wir nun diesen Psalm heute lesen, im Schatten des Kreuzes, erkennen wir verblüffende Ähnlichkeiten mit dem, was wir gerade gelesen haben. Wenn du also eine Bibel hast, schlag bitte Psalm 22 auf. Ich werde es nicht ganz lesen, aus Zeitgründen. Ich werde die Stellen einfach erwähnen, die zu unserer Geschichte von heute passen. Wir fangen gleich am Anfang an. Vers 2, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Worte, die Jesus selbst ausgesprochen hat. Da werde ich später mehr dazu sagen. Wir kommen darauf zurück. In den Versen 8 und 9 steht, Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie reißen den Mund auf und schütteln den Kopf. Er soll doch auf den Herrn vertrauen. Der soll ihn befreien, der soll ihn retten. Er hat ja Lust an ihm. Und dann in Vers 18b, sie schauen her und sehen mich schadenfroh an. Jesus musste viel Spott ertragen, als er am Kreuz hing. Hier hatten die Priester und Pharisäer endlich die Oberhand und konnten sagen, was sie wollten. Und er hatte nichts zu antworten. Und ich frage mich, ob diese Priester erkannt haben, dass sie mit ihrem Spott und mit ihren abfälligen Bemerkungen, ob sie gerade diese Prophezeiung erfüllt haben. Ob sie das begriffen haben. In Verse 15 und 16 steht, ich bin ausgeschüttet wie Wasser und alle meine Gebeine sind ausgerenkt. Mein Herz ist geworden wie Wachs, zerschmolzen in meinem Inneren. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe. Meine Zunge klebt an meinem Gaumen und du legst mich in den Staub des Todes. Das ist eine gute Beschreibung für das, was gerade da passierte. Er hatte keine Kraft mehr, konnte nicht mal das Kreuz tragen. All seine Gebeine waren ausgerenkt. Das ist sicherlich vielleicht nicht so ganz weit entfernt von dem, was sie erleben, wenn sie am Kreuz hängen, wie die Knochen auseinandergezogen werden. Und eben diese Trockenheit, wenn man in der Sonne liegt und sich nichts zu trinken holen kann, sodass die Zunge am Gaumen klebt. Vers 17. Hunde umringen mich, eine Rotte von Übeltäter umgibt mich. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben oder durchbohrt. Umgeben von Menschen, die ihnen nur Böses antun wollen, musste Jesus dort hängen. Es gab wenige, die wirklich auf seiner Seite waren. Und als die Soldaten seine Hände und Füße durchbohrt haben, da dachten sie sicherlich nicht an diese Prophezeiung in Psalm 22. Oder eben die nächste in Vers 19 steht, sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. So ein Detail, das Jahrhunderte zuvor vorhergesagt wurde und erfüllt wird. Das ist eigentlich wirklich erstaunlich. David hatte die Ehre, wenn man das so nennen will, einen Blick in eine zukünftige Wirklichkeit zu werfen, die einfach herzerreichend war und auch ist. Hier wird auch deutlich, wie Gottes Plan festgelegt war und David dürfte hunderte von Jahren vorher einen Blick in diesen Plan werfen. Jesus kannte sicherlich diesen Psalm. Er hat es ja am Kreuz zitiert, er hat Worte daraus zitiert. Er wusste, was auf ihn zukam. Aber in seiner Hingabe an Gott war er bereit, das alles, was der Heilige Geist durch David so beschrieb, auf sich zu nehmen. Das ist alles andere selbstverständlich, dass er es tat. Und das darf uns auch nicht so zu einer Selbstverständlichkeit werden. Kommen wir nun zurück zu dem Anfang des Psalms. Die Worte, die Jesus am Kreuz zitierte. In Vers 2 vom Psalm 22 steht, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Menschen durch die Jahrhunderte haben sicherlich diese Worte wiederholt. Dennoch habe ich mich immer wieder überlegt, was bewegte Jesus, diese Worte zu sagen? Ich war sicherlich nicht einfach, damit er sagen konnte, hör mal zu, ich muss diese zitieren, weil das auf mich bezogen ist. Darf sicherlich nicht. Aber eine Möglichkeit, die mich diese Woche auffiel, die mich auch tief berührt hat, kann man auch anhand von einem Ereignis andeuten. Denn mitten in der Kreuzigung wird beschrieben, wie eine Finsternis über das Land hereinbrach, mitten am Tag. Warum kam diese Finsternis? Manche sehen es als Zeichen für das kommende Gericht Gottes auf die Juden, die Jesus abgelehnt haben. Denn im Alten Testament wird Gottes Gericht über die Ungerechtigkeit der Menschen von den Propheten so beschrieben, dass es von Finsternis begleitet wird. Also ich denke, in einer Weise geschah das Gericht. Gottes Gericht über die Sünde. Es traf Jesus. Jesus nahm das Gericht auf sich, das uns eigentlich treffen sollte. Und einen Aspekt davon können wir im Galaterbrief lesen, wo es steht in Kapitel 3, Vers 13, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde, um unsertwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Kreuz hängt. Jesus stellte sich selbst an unsere Stelle als Verfluchter hin. Eine Folge von diesem Fluch, von diesem Gericht Gottes, das war, das ist die vollkommene Trennung von Gott. Und meiner Meinung nach deutet diese Finsternis an dem Tag darauf hin, dass Gott, sein himmlischer Vater, sich von Jesus völlig abwendet, sich von ihm vollkommen distanziert hatte. Und das bekam Jesus zum ersten Mal in seinem Leben zu spüren. Und wenn das der Fall ist, dann haben diese Worte, die Jesus laut schrie, eine besondere Bedeutung. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus wusste warum. Dennoch war es für ihn sicherlich eine schwere, schwere Zeit. Er fühlte sich in einer Weise von Gott verlassen, wie es gottlose Menschen erst am Ende erleben werden, nach dem Endgericht, wo ihre Strafe die vollkommene Trennung von Gott sein wird. Etwas, was wir auch hier, wenn Menschen ohne Gott leben, ist das immer noch nicht vollzogen. Erst nachher. Aber Jesus erlebte das gerade dort am Kreuz. Der Sohn Gottes wurde zum Verfluchter. Er lebte diese schlimme Trennung von unserem Schöpfer, damit wir es nicht erleben müssen. Und diese Worte, die er zitiert aus dem Psalm, geben uns einen Einblick darin, wie schlimm dieser Zustand gewesen sein muss und sein wird, wenn es so ein verzweifeltes Schrei von Jesus hervorrief. Er wurde zu einem Fluch, um unsertwillen. Und das nicht, weil wir das verdient haben, ganz und gar nicht. Nur aus Liebe und Erbarmen und weil er, Jesus, sich Gottes Plan völlig hingegeben hatte. Und es ist wie es in einem Lied steht, was wir schon mal singen, es ist nicht das einzige Lied, es gibt viele. Die Liebe des Retters hat triumphiert. Für die Menschen da drumherum war er nur ein Verbrecher. Erst am Ende, bei seinem Tod, erkannte eine Person, sagt Markus, eine Person, ein Heide ausgerechnet, ein Soldat Roms, diese Wahrheit. Ein Nicht-Jude, wohlgemerkt. Erkannte etwas, was so viele Juden, die dort standen, nicht sehen konnten. Oder vielleicht nicht sehen wollten. Vers 39, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn, sagte der Soldat. Durch all das, was geschah, sah er Jesus Christus in einem neuen Licht. Sein Bekenntnis am Kreuz damals ist auch unser Bekenntnis heute. Jesus Christus, dieser Jesus, ist wirklich Gottes Sohn. In den letzten Versen des Kapitels können wir lesen, da wie ein Mitglied des Hohen Rates, Josef von Arimathea, Pilatus darum bat, die Leiche von Jesus beerdigen zu dürfen. Und er hat ihn beerdigt. Für die Jünger von Jesus und viele andere, die ihn hörten und an ihn glaubten, wurden Träume mit beerdigt, was sie von sich aus von Jesus erhofft haben. Ich meine, wir kennen ja die Ende von der Geschichte. Das werden wir auch nächste Woche betrachten. Aber sie kannten das nicht. Sie hatten ihre eigene Idee. Und ich möchte euch einfach jetzt ein paar Gedanken zum Text von heute geben, zum weiteren Nachdenken. Erstens, Jesus hat sich seinem Vater vollkommen hingegeben, um seinen Plan zu erfüllen, um uns zu befreien. Meine Frage für mich, für dich: Was ruft das in dir hervor? Welche Reaktion spürst du, wenn du daran denkst? Dankbarkeit? Staunen? Selbsthingabe? Ich kann mich an Zeiten erinnern, wo ich diesen Text gelesen habe und nachher festgestellt, ich habe es nicht richtig gelesen. Ich bin zwar so schnell mit den Gedanken in den Alltag. Das hat mich nicht berührt. Das ist eigentlich, da schäme ich mich, wenn ich jetzt daran denke. Denn das ist eigentlich ein Unding für mich. Gott ist so gnädig und er kennt uns so gut, dass er auch das vergibt, dass er immer noch an uns und in uns arbeitet, dass wir das mehr und mehr schätzen lernen, weil Jesus es getan hat. Nicht weil wir das so sehr schätzen, sondern weil er uns so sehr liebt. Dieses Geschehen darf uns nicht gleichgültig werden. Denk darüber nach, das ist das Zweite. Das Zeugnis der Schrift ist eindeutig. Jesus hat die ganze Wucht von Gottes Gericht ertragen, durchgemacht, auf sich genommen. Damit ich es nicht muss. Und nicht, weil wir so tolle Menschen sind, sondern weil er uns liebt. Weil es Gottes Plan war. Und das ist eine Botschaft, die wir nicht für uns behalten wollen. Und wo es einfach mein Gebet ist, unser Gebet sein muss, dass Gott uns Türen öffnet, damit wir diese frohe Botschaft weitergeben können. Damit wir diese frohe Botschaft ausleben können, deutlich machen können, dass einer alles für uns aufgenommen hat, damit wir alles bekommen können. Das ist eine tolle Botschaft. Amen.